Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Felix Schmidt und Rita Molau. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Es geht um Kultur für alle Sprachen, also es geht nicht darum natürlich geht es auch um Mehrsprachigkeit, aber Es geht vor allem auch um Übersetzung für Gehörlose bei dem Projekt.
Ja, auch. Das ist, wenn man sich das Ganze so vorstellt, wie eine kleine Pflanze, die am Wachsen ist und die wir reichlich gießen gerade, dann kann da noch eine ganze Menge dazukommen, auch an anderen Pflanzen. In den ersten Veranstaltungen geht es um Kulturveranstaltungen in Gebärdensprache zu übersetzen. Dafür machen wir ein Theaterstück mit dem Landestheater Tübingen gemeinsam. In einer Kooperation übersetzen wir Störtebeckers Sohn in Gebärdensprache live mit Rita auf der Bühne, beziehungsweise leicht daneben, dass sie nicht dem Schauspieler und dem Zuschauer im Bilde steht und den Schauspieler verdeckt. Die zweite Veranstaltung wird ein Konzert werden von der Liedermacherin Sarah Lesch, in Tübingen, denke ich mal, mittlerweile relativ bekannt. Auch in der Wüstenwelle schon relativ bekannt. Wir hören nachher vielleicht noch ein Lied.
Ja, haben wir.
Wir hören nachher sogar noch ein Lied. Das übersetzen wir dann für uns in Gebärdensprache. Das können Sie da draußen ja leider nicht sehen. Aber wir versuchen dann noch ein bisschen davon zu erzählen, wie wir das Ganze so fanden.
Ja, ist ja hier eine doppelte Herausforderung, ne?
Mindestens doppelt. Genau, Kultur für alle Sprachen soll sein, Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Das Ganze soll sich im Endeffekt nicht nur auf Gebärdenübersetzung von Kulturveranstaltungen beschränken, sondern da kann noch ganz viel kommen. Da kann noch Kino für Blinde kommen, da kann noch Märchenstunden in unterschiedlichen Sprachen, ein internationaler Chansonabend. Da ist alles offen. Das meine ich mit der Pflanze, die gerade am Wachsen ist.
Wie bist du drauf gekommen? Was stand am Anfang? Gab es da eine Initialzündung?
Anfang stand Rita auf einer Bühne. Am Anfang stand Rita auf der Werkstattbühne des LTTs und hat dort eine Personalversammlung übersetzt, weil wir eine gehörlose Mitarbeiterin in der Schneiderei hatten. Und das Ganze hat dann nicht nur mich, sondern ich glaube den ganzen Zuschauersaal, der rein aus Mitarbeitern des LTTs bestand, so sehr fasziniert, dass ich glaube die Personalversammlung im Endeffekt, ich weiß nicht, was die anderen davon mitbekommen haben, auf jeden Fall ist bei mir davon hängen geblieben, bam, mit Rita muss man mal was machen, weil mich diese Sprache einfach unglaublich fasziniert hat. Dass man rein mit Gebärden eine Lautsprache quasi ersetzen kann, fand ich unglaublich faszinierend. Dann haben wir in mehreren Versuchen während meiner Arbeitszeit am LTT versucht, das Ganze mal ins Programm zu bringen. Das hat leider aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert. Und jetzt, da ich in meiner Freiberuflichkeit gerade vor allen Dingen viel am Computer sitze und Bücher schreibe, habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal wieder unter Menschen kommen und habe mir dieses Programm oder diese Institution, so flexibel wie sie ist, Kultur für alle Sprachen, überlegt und im Rahmen dessen Rita angeschrieben, ob sie nicht nochmal Lust hätte, dieses Projekt wieder aufzunehmen und umzusetzen, und bam, da sind wir.
Gott sei Dank hast du das gemacht. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Ich mich auch.
Wie war es für dich am Anfang? Ist ja auch Neuland, diese Herausforderung.
Na, so neu nicht. Ich freue mich nur, dass es jetzt nicht mehr mit großen Reisen verbunden ist. Ich bin jetzt schon seit 10 Jahren Gebärdensprachdolmetscherin und habe unter anderem auf vielen CSDs auf der Bühne gestanden und dort gedolmetscht und habe gemerkt, das ist mein Ding. Also als Gebärdensprachdolmetscherin ist man eh immer exponiert. Man ist dran gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen, dass alle einen anschauen, und das liegt mir. Und ich habe gemerkt, eben Musik zu übersetzen, Theaterstücke zu übersetzen, macht mir sehr viel Spaß, und deswegen freue ich mich, dass die Anfrage und die Zusammenarbeit mit Felix zustande gekommen ist und dass ich jetzt nicht mehr so weit reisen muss, um mal auf einer Bühne zu stehen. Ja.
Wie bist du dazu gekommen, diese Sprache zu lernen, oder wie hast du die Sprache gelernt?
Ja, also ich habe gehörlose Eltern, bin also damit aufgewachsen, das ist meine Muttersprache. bin bilingual aufgewachsen. Natürlich lebte ich in einer Welt von Hörenden und Lautsprache, natürlich. Aber meine Erstsprache war die Gebärdensprache. Ja, und weil ich ein hörendes Kind von gehörlosen Eltern bin, gibt es auch noch einen Fachausdruck. Die Abkürzung ist CODA, kommt aus dem Englischen, bedeutet Child of Deaf Adults. Und wir sind eine Vereinigung, die in 10 Jahren in Deutschland, Österreich und in der Schweiz existiert. Wir treffen uns 2-mal im Jahr und jetzt kommen, also am 26. April haben wir sogar eine Veranstaltung in Reutlingen. Wir feiern diesen Tag und danken unseren Eltern. Wir feiern mit unseren Eltern zusammen und danken für die Zweisprachigkeit und die 2 Kulturen.
Ja. Als Kind, quasi als Baby, deine Eltern, die haben die ganze Zeit
gebärdet und ja, mit Stimme gesprochen. Also langläufig glaubt man, dass Gehörlose stumm seien. Das stimmt nicht. Die haben alle eine Stimme, nutzen die ungern, weil sie wissen, sie können sie nicht so gut kontrollieren und werden deswegen oft komisch angeschaut, deswegen in der Öffentlichkeit oft ohne Stimme. Aber meine Eltern haben immer mit mir gebärdet und gesprochen. Und so habe ich mir dann so nach und nach das angeeignet. Aufgesogen mit den Augen.
Von klein auf und quasi das Sprechen zu lernen, war das dann schwieriger für dich?
Weiß ich nicht, war klein, ich kann mich nicht erinnern. Aber wie man sieht, klappt es ganz gut. Oder wie man hört. Nein, ich denke, dass man lebt trotzdem in einer Welt von Hörenden und von Geräuschen und dann eignet man sich das genauso an als Kind.
Wenn du das aber von Anfang an mitgekriegt hast, auch ne, quasi mit Muttermilch auch, ne, welche Erinnerungen hast du trotzdem noch an Momente oder so, wo was Besonderes war, oder war das für dich einfach immer ganz normal?
Also zu Hause war es normal. Ich habe nur gemerkt dann in der Schulzeit, wenn Schulkameraden mich drauf angesprochen haben und ich die Fragen nicht beantworten konnte, weil ich konnte es nicht erklären als Kind, was ist so anders oder... Die typische Frage war, sag doch mal was in Gebärdensprache und nicht immer so, was denn? Also das sind Fragen, das ein Kind einfach überfordert. Und ich wusste intuitiv, das Angebot, was ich mache in Gebärdensprache, wird sie nicht zufriedenstellen. Und ich konnte es damals nicht erklären. Heute kann ich es. Es liegt an der unterschiedlichen Grammatik der 2 Sprachen. Ja. Und das war immer komisch. Ich glaube, dass... Außen hat mir impliziert, da ist was komisch. Ich selber hatte nicht das Gefühl, zu Hause oder so.
Ja. Hast du dich auch mal vertan in den Sprachen? Also, dass du irgendwo was bestellen wolltest und dann aus Versehen die Gebärdensprache angewandt hast?
Nee, das ist mir nie passiert, aber ich merke, also jetzt, seit ich zu diesen CODA-Treffen gehe, diese regelmäßigen Auseinandersetzungen habe mit anderen CODAs und jetzt reflektieren kann, wird mir schon deutlich klar, dass ich 2 Kulturen in mir habe und die vermischen sich manchmal. Also in der gehörlosen Welt ist es so, dass man zum Beispiel um 11 Uhr gehen muss und steht 10 vor 11 auf, verabschiedet sich und man kommt erst 23:45 raus. Das ist völlig normal. Und ich habe mich mein Leben lang gewundert, warum ich nie pünktlich sein kann. Warum es mir so schwer fällt, pünktlich zu sein. Ja? Warum ich immer diesen Stress brauche, diesen Druck brauche, um irgendwo pünktlich hinzukommen. Und das ist mir jetzt dann aufgegangen. Aha, ich habe auch so einen Chill-Modus kurz vorm Gehen. Das kommt von der gehörlosen Kultur. Also ich vermixe die Kulturen manchmal und ja, der lockere Umgang, das offene, das.
Aber es liegt nicht daran, weil man länger braucht, um alles, bis man alles gesagt hat, sondern das ist wirklich ein kulturelles Phänomen.
Ja, weil man sagt nicht einfach mal Tschüss in die Runde, das würden die als sehr unhöflich empfinden, sondern man geht wirklich zu jedem hin. Bei manchen sagt man kurz Tschüss und der andere möchte einem noch was sagen oder du möchtest noch was sagen. Also es ist ein Ritual, der einfach, das gehört dazu. Und wenn du um 11 weg musst, dann musst du anfangen, dich spätestens 22:30 zu verabschieden. Das muss man einplanen, ja.
Ich stelle mir es auch ganz spannend vor, wenn du eben gehört hast, konntest du deinen Eltern ja ganz vieles auch nahebringen, oder? Wenn du da, oder wenn das schon quasi bei dir auch angelegt war, konntest du da auch was von der anderen Kultur dann wieder zurückübersetzen oder damit hinnehmen?
Wenn mir das als Kind so bewusst gewesen wäre, was jetzt aus der hörenden Kultur kommt, hätte ich das sicher getan. Aber wir haben viel kommuniziert miteinander und ich denke schon, meine Eltern waren sehr aufmerksame Eltern. Und die konnten das sich ableiten von meinen Erzählungen. Und sie haben ja selber auch hörende Freunde gehabt. Und ich musste als Kind Gott sei Dank auch nicht so viel dolmetschen für meine Eltern. wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich in der DDR geboren und aufgewachsen bin. Gab es wenig Amtsgänge und wenig Telefone, bekanntlich. Da weiß ich von meinen Coda-Freunden, dass das hier im Westen anders war. Die mussten als Kind schon auch dolmetschen. Weil es keine Dolmetscher gab, weil die Gebärdensprache erst seit 2002 anerkannt ist. Ach, in Deutschland, ja.
Und vorher?
Vorher war sie nicht anerkannt. Die Gehörlosen haben lange um ihre Rechte gekämpft. Und 2002 haben sie es dann geschafft. Und trotzdem sehen wir jetzt erst so langsam Gebärdensprache immer mehr, aber trotzdem noch nicht überall. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Obwohl die Gesetze da sind, ja.
Und du hast vorhin auch gesagt, die andere Grammatik.
Ja.
Ist da? Was ist da anders?
Der Satzaufbau. Also man hat die Anerkennung der Gebärdensprache dadurch erreicht, dass eine Gebärdensprache wirklich eine Sprache ist. Sie erfüllt alle Definitionspunkte, die eine Sprache haben muss. Also gibt es Vokabeln, Grammatik, Idiome und alles, was es in der Lautsprache auch gibt. Nur ist sie anders aufgebaut. Als Beispiel kommen die Verben in der Gebärdensprache am Ende, nicht wie wir am Anfang benutzen. Ja? Also ich muss immer bei einer Übersetzung auch etwas warten, weil das, was ich brauche, am Ende in der Lautsprache auftaucht, was ich in der Gebärdensprache am Anfang brauche. Ja.
Ist das dann so ein bisschen mit leichter Verzögerung? Geht es dann simultan?
Ja, das muss ein Dolmetscher leisten. Deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht, ja, 3 Jahre. In Zwickau.
War hart? Warum lachst du da?
Naja, weil man das, glaube ich, dem Osten jetzt nicht so zutraut.
Aber ist es dort, weil es dort eben vorher auch vielleicht normaler war, dann dort besser verbreitet? Oder ist es einfach auch Zufall, dass dort halt die
Ausbildungsstelle ist? Die Sachsen waren schon immer sehr vorreiterlich in diesem Punkt und das Glück von Sachsen war, dass die einen gehörlosen Mitarbeiter im Sozialministerium hatten, der sich dafür eingesetzt hatte. Und das Ministerium das natürlich dann auch schnell eingesehen hat, dass es das braucht. Und haben dort ziemlich schnell einen Ausbildungsgang berufsbegleitend zum Gebärdensprachdolmetscher angeboten. Die Voraussetzung war, dass man gebärdensprachkompetent ist. Und das sollte eben eine Ausbildung sein für die Leute, die schon gedolmetscht haben, was größtenteils auch Codas waren, aber nicht wussten, was sie da tun. Dass die endlich mal eine fundierte Ausbildung bekommen, mit dem theoretischen Hintergrundwissen, mit Techniken und so weiter, damit ihnen bewusst wird, was sie tun und dadurch auch die Qualität steigt. Und diese Ausbildung berufsbegleitend in Zwickau gibt es leider nicht mehr. Jetzt ist nur noch ein Studiengang möglich.
Warum das?
Wegen der Qualitätssicherung.
Studium kann mehr, bietet mehr Qualität als eine normale Ausbildung? Oder berufsbegleitend hat man halt nicht so viel Zeit dann?
Na, man geht davon aus, dass die Leute, die gedolmetscht haben und gebärdensprachkompetent waren, dass es die jetzt nicht mehr gibt nach so vielen Jahren und dass alle, die jetzt noch Dolmetscher werden wollen, dann eben auch ein Studium machen sollten. Und da muss man aber keine Gebärdensprachkompetenz vorher haben, da lernt man das im Studium.
Kann man quasi bei null anfangen?
Ja, ganz genau.
Und wie war's, was hast du alles noch gelernt dann bei der Ausbildung, wenn du das quasi ja war ja schon dein Alltag und dann aber nochmal nach Regeln oder so?
Also da war ein wichtiger Bestandteil auch nochmal die deutsche Gebärdensprache, nochmal die Grammatik, sich ganz bewusst zu machen, wie funktioniert Gebärdensprache, wie ist sie aufgebaut. Großer Bestandteil war Rhetorik, Gedächtnistraining, Dolmetschtechniken. Und was fällt mir noch ein, ist schon 10 Jahre her. Natürlich die Fachgebärden. Natürlich. Und dann viel üben und Videoaufnahmen, Videoanalysen, um sich selbst zu reflektieren und zu verbessern. Ja.
Rhetorik heißt dann sprachlicher Ausdruck, Stil auch
ja,
und so?
Ja, ganz genau. Ich muss in beiden Sprachen gut sein. Ja, ich übersetze ja nicht nur Lautsprache in Gebärdensprache, sondern ich muss auch Gebärdensprache in Lautsprache übersetzen. Und damit sich das gut anhört, damit die Hörenden nicht denken, wie drückt sich denn der Gehörlose aus, dabei ist es nur eine Fehlleistung des Dolmetschers, das darf nicht passieren. Ja.
Und Gedächtnistraining, also wenn es lange Sätze gibt oder so, dann, dass man sich da alles merkt? Oder was? Wie hast du dein Gedächtnis trainiert?
Man sagt sogar, dass ein guter Dolmetscher ein Time-Lag, also eine Wartezeit von 2 Minuten hat. Also eigentlich müsste ich 2 Minuten memorieren können, bevor ich überhaupt anfange zu dolmetschen. Ja,
Das ist ja gewaltig.
Das ist echt gewaltig.
In 2 Minuten in 2 passen viele Worte rein.
Aber hallo, ja, wirklich viel. Und ich, naja, ich sage mal, ich schaffe 1 Minute 10 oder so, ja. Ja.
Und das brauchst du aber auch?
Das brauche ich manchmal, ja, weil wir hören dann oft wiederholen und phrasieren, viele Füllwörter benutzen oder eben als auch gewohnt sind, Sachen lieber 2-3 Mal zu wiederholen, damit es ja bloß bei den Hörenden ankommt, ja. Das sind dann so Pausen, die ich machen kann, wo ich mich mal erholen kann. Ja, jetzt sagt er das Gleiche nur noch mal in einer anderen Verpackung. Gut, fahre ich mal runter. Aber dadurch, dass die Gebärdensprache keine Schriftsprache ist, gibt es nicht immer adäquate Vokabeln. Dann muss ich etwas umschreiben oder den Sinn in Gebärdensprache rüberbringen mit meinen Worten, mit meiner Interpretation. Ja? Und da brauche ich manchmal ein bisschen länger.
Aber Gehörlose können ja trotzdem alle lesen und du kannst theoretisch auch Geschriebenes in Gebärdensprache übersetzen?
Lesen ist so eine Sache. Also die Lautsprache ist für Gehörlose immer noch eine Fremdsprache. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass wir alle in der Schule mal eine Fremdsprache gelernt haben. Am besten die zweite Fremdsprache, zum Beispiel Französisch, Spanisch. Jetzt sind wir alle schon einige Jahre aus der Schule raus und wir können kaum noch diese Sprache, die wir als zweites gelernt haben. Und wenn wir jetzt ein Buch nehmen würden in französischer Sprache oder in spanischer Sprache, wir könnten das Buch kaum in Gänze lesen und verstehen, weil wir es einfach vergessen haben über die Zeit und nicht mehr geübt haben. Und so geht es Gehörlosen mit der Lautsprache, also mit deutscher Sprache. Natürlich kennen sie die Wörter, aber wie weit würden sie den Inhalt wirklich begreifen? Das ist die Frage, weil ihre natürliche Muttersprache ist die Gebärdensprache. Deswegen ist das immer so ein Ding mit dem Lesen, ja.
Also das sind schon gleiche Wörter auch und so, ne? Das Verständnis ist da, ja. Aber es ist trotzdem einfach eine fremde Sprache.
Ganz genau.
Das Gelesen. Also die lesen nicht mal einfach so einen Schinken runter.
Nee. Also es gibt natürlich sicherlich Gehörlose, die da trainiert sind und geübt sind und das pflegen und sicherlich Bücher lesen, aber es ist ein kleiner Teil, würde ich sagen, ja.
Da fehlt ja dann schon auch was, ne? Und deswegen ist es ja umso wichtiger, hier wieder die Kultur ins Spiel zu bringen auch, ne?
Ja.
Mich würde nochmal, wir haben ja jetzt hier die Herausforderung im Radio, ne? Wir können die Gebärden nicht sehen, aber du kannst vielleicht trotzdem ein paar Mal beschreiben auch, oder was ist, welche, ja, deine Bewegungen und so, wie die da dann auch aussehen.
Ich glaube, das Bekannteste, wo alle Menschen was mit anfangen können, sind die Übersetzungen bei Phoenix in der Tagesschau. Ich denke, das haben viele schon gesehen.
Genau, ja.
So anders sieht es bei mir, glaube ich, auch nicht aus, oder? Ich weiß es nicht. Aber ein Beispiel, die Gebärde für Frau. Dann macht man wirklich einfach mit der Hand und formt den Busen nach. Das heißt Frau. Wobei man bedenken muss, in Deutschland gibt es auch in der Gebärdensprache verschiedene Dialekte. Also diese Frau mit der Hand über den Busen heißt nicht überall Frau. In Bayern nimmt man zum Beispiel das Handzeichen für Telefon, das kennt glaube ich jeder, Daumen ans Ohr, kleiner Finger Richtung Stirn und dann nach unten drehen zum Kinn. So würde man in Bayern zum Beispiel Frau gebärden.
Im Ernst?
Ja.
Ist das, weil die Brüde sind?
Vielleicht. Vielleicht. Und die Berliner, die pflegen ihre Stereotypen, würde ich mal sagen, bei denen gebärdet man Frau, indem man auch wieder diese Telefonzeichengeste nimmt mit beiden Händen und dann mit den kleinen Fingern nach unten wie Tippelschritte, weil das ist die Frau mit den High Heels. So gebärden die Berliner.
Vor dem Körper, zwar vor der Brust so auf eine Art, aber die Brust spielt da keine Rolle.
Nein, da meinen die wirklich die High Heels, wie die Frau die Straße entlang tippelt.
Das ist ja auch faszinierend, wie sich sowas dann entwickelt. Ja. Wer gibt da den Ton an und wer entscheidet, was dann gilt?
Die Gehörlosen selbst. Also wir standen ja auch vor der Herausforderung mit den neuen Techniken. Also vor 20 Jahren kannte, glaube ich, niemand die Gebärde für E-Mail oder für Computer. Ja? Und wir als Dolmetscher, als das dann auf diesen Teamsitzungen in Firmen oder Betriebsversammlungen plötzlich dieses Wort gab, mussten wir auch erstmal überlegen, oh Gott, wie geht denn die Gebärde für Computer oder für E-Mail? Und dann leiht man sich manchmal Gebärden aus Amerika, leider. Ja? Bis man dann sieht, bei den Gehörlosen verbreitet sich aber eine andere Gebärde und dann ersetzt man die mit der Gebärde, die üblicher ist bei den Gehörlosen.
Also es ist auch einfach ein Prozess.
Ja.
Und
ja.
Interaktion.
Ja. Und ich finde es auch schön, dass innerhalb Deutschland so viele Dialekte gibt und dass da niemand den Ton ansagt, denn ich denke, eine Sprache lebt von seinen Auswüchsen und macht die Sprache umso interessanter.
Ja. Und verstehen die sich dann, die Bayern mit den Berlinern?
Ja. Ja, durchaus.
Also die kennen ihre die Gesten dann auch. Ja. Heißt es, dass die Szene auch gut vernetzt ist?
Sehr
dass
gut.
Dass da, wenn du sagst, mit den Coda-Treffen auch die Gehörlosen sind mobil und aktiv?
Also Codas, das sind immer Hörende. Immer Hörende. Ja, und was sie auszeichnet.
Stimmt.
Genau. Wir sind aber auch gut vernetzt. Und die Gehörlosen aber auch, weil die erleben sich als eine Kulturminderheit. Und Kulturminderheiten haben immer den Drang, sich zu treffen, sich auszutauschen. Und da sind weite Wege was ganz Normales. Ja. Die brauchen sich und den Austausch.
Wie viel gibt es da ungefähr? Kannst du da Zahlen nennen?
Es sind leider immer Dunkelziffern. Aber es wabert seit Jahren diese Zahl ungefähr 80.000 in Deutschland. Ungefähr.
Die von Geburt an, ne? Weil das ist ja auch ein Unterschied, ob man, wenn man später taub wird.
Ja.
Kommt man da auch noch rein?
Das weiß ich nicht, ob diese, weil eine wirkliche Zählung wurde nie gemacht. Das ist eine Schätzung, von der man ausgegangen ist. Und es hat sich niemand mehr die Mühe gemacht, das nochmal zu überprüfen. Wie will man auch? Man hat damals die Mitglieder der Vereine gezählt. Immer weniger sind in Vereinen tätig. In Vereinen sind aber auch schwerhörige Mitglieder, nicht nur immer nur Gehörlose. Schwierig zu sagen. Aber selbst Schwerhörige brauchen einen Dolmetscher. Und jetzt gibt es immer mehr cochlea-implantierte Menschen selbst.
Was ist das?
Es gibt ein Implantat für Menschen, die geeignet sind. Da muss man vorher eine Untersuchung machen lassen. Und dann kommt ein Implantat hinter das Ohr ins Gehirn rein und muss trotzdem ein Hörgerät tragen. Aber man geht davon aus, dass ein Mensch, der vorher ein Hörgerät getragen hat, durch dieses Implantat wesentlich besser hören kann. Obwohl es ja umstritten ist. Natürlich gibt es auch Gegenströmungen, die gegen das Implantat sind und so weiter. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gott sei Dank bin ich nicht in so einer Lage, das entscheiden zu müssen. Ja.
Aber da geht es auch, Leute, die ihr ganzes Leben lang gehörlos waren, ja, können damit auch wieder Töne wieder.
Ich kenne kleine hören. Kinder, die gehörlos auf die Welt gekommen sind und jetzt implantiert werden und jetzt hören können. Ja.
Das ist ja auch der Hammer, wenn man Teil seines Lebens gehörlos verbracht hat und dann wieder mit Geräuschen
ja,
umgehen muss.
Ja, genau. Das ist halt auch ein Stress. Ich denke, wir sind immer so romantisch gestimmt und denken, oh toll, jetzt kann das Kind wieder hören. Wir sehen es immer nur aus der positiven Seite, aber dass das auch Hörstress mit sich bringt. Und auch wenn das Kind hören kann, braucht es Hilfsmittel zum Hören, wird sich nie gleich fühlen mit hörenden Kindern, was auch wieder Identitätsprobleme mit sich bringt. Ich denke, ganz so einfach ist es nicht. Man muss es aus mehreren Perspektiven betrachten.
Und im umgekehrten Fall passiert es ja sicher auch noch, ne, dass Leute hörend waren ihr halbes Leben und dann irgendwann auch ganz taub sind, für die dann, wenn die dann später erst die Gehörlosen, die Gebärdensprache auch lernen müssen. Mhm. Kennst du da irgendwie Geschichten, was da läuft?
Also ich kenne Schwerhörige, die aber auch immer mehr schwerhörig werden, also oder auch Hörstürze haben. Und die haben echt schwer zu kämpfen, weil die stehen dann zwischen den Stühlen. Sie können nicht mehr so gut hören, sind bei den Hörenden nicht mehr anerkannt, akzeptiert, sind anstrengend, sie hören ja nicht mehr so, ne? Aber bei den Gehörlosen gehören sie auch nicht richtig dazu, weil sie eben die Gebärdensprache doch nicht so gut können wie ein Gehörloser. Die haben oft ganz große Probleme und Schwierigkeiten, bis sie sich an diesen Zustand in Anführungszeichen gewöhnen und den akzeptieren, dauert es halt meistens auch einige Jahre.
Zweitsprache, Gebärdensprache ist dann auch
ganz genau
richtig schwierig. Weil bei dir ist ja die Muttersprache.
Richtig.
Es geht um Kultur für alle Sprachen, um Theater mit Gebärdensprache, aber auch um Musik mit Gebärdensprache. Wie würdest du das jetzt da machen, wenn Sarah Lesch diesen Song spielt? Kannst du Musik auch übersetzen oder konzentrierst du dich dann auf den Text?
Beides. Ich brauche die Texte und die Musik vorab, um mich vorzubereiten, weil es ist ja eine Künstlerin und künstlerischer Ausdruck. Da muss ich mich fragen, was will sie damit sagen? was will sie damit rüberbringen, mit diesem Gefühl, mit diesen Worten, mit dieser Strophe, was will sie sagen? Und das versuche ich dann, passend zur Musik, in schöne Gesten zu übersetzen. Und natürlich auch im Rhythmus der Musik. Ja.
Das ist aber ganz was anderes, wie jetzt eine Mitarbeiterversammlung
ganz
zu
anders.
Übersetzen.
Ganz anders, ja. Ganz anders, ja. Vom Inhalt schon.
Ja. Das also Poesie in Worten ist ja auch ganz anders, eben die Sprache, der Inhalt.
Ja.
Plus Rhythmus, plus Musik.
Plus Stimmung, was hat das Lied für eine Grundstimmung? Auch wenn sie jetzt fröhlich gesungen hat, war es ja eigentlich ein trauriges Lied. Ja? Schwermütig.
Ja, aber wovon, du lässt dich leiten von deinen eigenen Gefühlen dann auch? Oder was kommt da noch alles ins Spiel?
Also mit Sarah habe ich ja das Glück, dass ich mich vorher lange austauschen kann und dass wir uns treffen und drüber reden können. Was meinst du eigentlich mit dem Lied? Was willst du damit ausdrücken? Muss ich jetzt ein Lied übersetzen, wo ich den Künstler vorher nicht treffen kann? Dann ist es meine Interpretation. Deswegen gefällt mir auch der englische Begriff Sign Language Interpreter. Es ist immer eine Interpretation von dem, was das Lied bei mir auslöst. Ja, und ein anderer Dolmetscher, bei dem löst es vielleicht was anderes aus. Oder er benutzt andere Gebärden. Zack, ist das Lied schon ganz anders interpretiert. Ja.
Und ich glaube, da passen die beiden hervorragend zusammen. Das ist oft so, also wenn die sich treffen in der Küche, dann ist das gerade ein bisschen so wie jetzt. Ich sitze dann daneben und höre mir das Ganze sehr gespannt an.
Es funktioniert es. Hast du inzwischen dann auch so ein bisschen ein Verständnis für die Gebärdensprache? Kannst du da auch schon Feedback geben?
Ich kann Friedensfrikadelle übersetzen. Das hat Rita mir beigebracht. Verständnis inwieweit?
Naja, also gerade bei so einer, wenn es um Interpretation geht, kannst du da auch zumindest sagen, wie es auf dich wirkt oder hilft sowas dann auch beim Austausch?
Also ich denke, natürlich habe ich auch eine eigene Interpretation von Sarahs Liedern. Das ist auch, wie ich auch mit Sarah immer wieder feststelle, oft eine ganz andere, die als Sarah sie hat. Das würde, glaube ich, in dem Fall nicht besonders helfen. Also da ist es, glaube ich, auch schön, diese Kommunikation zwischen Rita und Sarah tatsächlich, dass die Sarah da Rita auf den neuesten Stand bringt, quasi von ihrer Interpretation, und Rita natürlich trotzdem auch mit Sicherheit auch ein bisschen was von sich mit dazu gibt. Also Rita wird nicht die zweite die Gebärden-Sarah werden, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Also ich habe Rita auch nicht nur deswegen mit in das Boot geholt, weil Rita die erste und einzige Gebärdensprachlerin ist, die ich kenne, sondern ich glaube, dass ich sie auch, wenn ich mehrere kennen würde, absolut ausgewählt hätte, weil einfach das, also wir verstehen uns quasi unglaublich gut, und das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung oder Bedingung für so eine gemeinsame Arbeit.
Das stimmt, macht es auf jeden Fall sehr angenehm, ja.
Es wirkt ja auch dann auf die Hörenden, es ist ja auch eine zusätzliche Ebene, Komponente nochmal, was ja auch ein neues Verständnis nochmal geben kann oder so, oder was, wie wirkt das?
Da würde ich einfach vorab schon mal sagen, also diese Form von Übersetzung, die wir jetzt machen, oder Kultur für alle Sprachen an sich, steht nicht dafür, irgendeine Kulturveranstaltung nur für eine Gruppe zu machen, sei es eine Randgruppe oder was auch immer, wie man das betiteln möchte. Nein, wir wollen alle Menschen einladen, teilzuhaben. Und da meiner Meinung nach bereichert eine Gebärdensprache so etwas noch. Aber es schließt durchaus niemanden aus, sondern es sind alle Menschen zu 100% sehr, sehr herzlich dazu eingeladen, an diesem Ereignis teilzuhaben. Und die werden nicht zu kurz kommen und die werden nichts vermissen müssen, was sie sonst erleben würden. Es ist quasi Kulturinklusion im ganz natürlichen Sinn.
Und wird bei der Entwicklung von so einem Stück für Taube jetzt, musstest du da was speziell beachten? Wurde da bei der Entwicklung auf irgendwas Spezielles Wert gelegt? Oder
naja,
habt ihr eher versucht, das einfach zusammen zu entwickeln für alle Gruppen, für alle?
Also wir, als ich das Theaterstück am Landestheater Tübingen entwickelt habe, das ist tatsächlich von mir. Ich habe das hier vor 3 Jahren auch schon mal vorgestellt mit dem Schauspieler, der das spielt, zusammen. Und tatsächlich läuft es schon so lange, 3 Jahre. Das Schöne an dem Landestheater Tübingen und speziell auch im Kinder- und Jugendtheater, junges Theater heißt es jetzt, ist, finde ich, dass es Theater generell für alle Menschen macht. Also es gibt keine Altersbeschränkung, natürlich nach unten hin ja, aber nach oben hin nein. Und meiner Meinung nach kann man dieses Stück generell allen Menschen zeigen. Da mussten wir jetzt nicht speziell drauf achten, dass es irgendwie nach einem dritten Satz eine kleine Pause gibt, um es dann in die Gebärden zu übersetzen. Ich glaube auch nicht, dass es so sein wird. Ich glaube, dass wir da relativ frei und schön mit umgehen können. Das wird das Theaterstück zu sehen sein mit Gebärdenübersetzung als Zusatz.
Okay. Und das läuft dann parallel, hast du dann einen festen Platz dann da? Oder wenn dann verschiedene Akteure sind, ist ja nochmal, Sarah Lesch ist eine Liedermacherin. Ne? Du hast zwar dann Rhythmus, Gitarre und Gesang, was du zusammenfügen musst, aber beim Theater hast du ja mehr agierende verschiedene Szenen und
bei Störtebeker Sohn ist es so, dass es ein Mannstück ist.
Na dann.
Da habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt.
Naja, ich glaube, es wird trotzdem wahrscheinlich relativ schwierig, weil dieser Personen spielt. Also ich glaube, es wird tendenziell vielleicht sogar schwerer, als wenn man 4 Leute auf der Bühne hätte. Ich weiß es nicht.
Also der Schauspieler muss es ja auch alleine wuppen. Also auch Respekt vor seiner Leistung in diesem Theaterstück. Es wird eine Herausforderung, es wird ganz schön Schweiß fließen, denke ich. Aber gleichzeitig ist es eine Herausforderung, die mir Spaß macht anzugehen. Ich bin da echt total gespannt drauf und Probe steht noch an. Ja,
Probe steht sehen, noch an, wir werden sehen.
Also der hat ja, der Schauspieler macht die Lady auf der Bühne natürlich auch, die Musikerin, aber der Schauspieler hat eben die optische Ausdrucksmöglichkeit, was ja dann schon mal die halbe Miete auch ist, aber auch da ist ja der gespielte Tonfall und die gespielte Sprache ja eine ganz andere wie jetzt, ob wir im Radio reden oder irgendwo anders.
Richtig, ne?
Wo holst du denn deine Ausdrucksmittel dann her?
Na, allein durch die Mimik und die Körperhaltung.
Machst auch du?
Ja, muss ich. Und durch die Art, welche Gebärden ich dann benutze und wie ich sie ausführe, da hoffe ich dann den Charakter des jeweils dargestellten Charakters zu treffen, ja.
Also du kannst auch schreien, quasi, mit der Gebärdensprache?
Ja, also mich heftig ausdrücken, ja. Sagen wir mal so, schreien.
Ich glaube, da läuft ja auch mimisch dann einfach
total viel ab.
Ne?
Das
das geht ja nicht nur um die Handzeichen, die man da macht, sondern da ist einfach eine ganz große Mimik mit dabei, die man ja auf der einen Seite auch schon beim Schauspieler hat und dann natürlich auch in der Übersetzung noch mit.
Sie guckt gerade ganz finster.
Ja.
Wahrscheinlich, weil ich wieder Quatsch rede.
Nein, ich habe mir gerade einen schlimmen Charakter für Störtebeker Sohn vorgestellt. Ja. So ließen.
Ja, da gibt es ganz schlimme
Charakter. Ganz schlimme, ja, genau. Ja.
Die Piraten.
Na, die sind die Guten. Sind eher die anderen, die so böse sind.
Aber eine total spannende Sache, gab es schon mal in der Form irgendwo?
Ja. Ja, aber natürlich immer in Großstädten. Und es gibt sogar ein deutsches Gehörlosentheater. Und die habe ich auch regelmäßig besucht und geschaut. Und ich denke, so eine Erfahrung ist auch hilfreich, um dann so ein Projekt umzusetzen. Ja.
Inwieweit funktioniert da Inklusion? Inklusion ist ja wirklich ein Wort, was gerade überall sehr wichtig ist und so. Und wie weit sind wir da schon bei den Gehörlosen, wenn jetzt ja auch bei den Schulen und in der Bildung, in der Kultur?
Also es ist ein barrierefreies Theaterstück. Es können Gehörlose teilnehmen, aber auch Hörende. Und das finde ich schon mal ein sehr guter Schritt. Alle, die Interesse hätten, das Stück zu sehen, ob taub oder hörend, können hin und können sich es anschauen. Das ist toll. Inklusion wäre es, wenn noch ein gehörloser Schauspieler, Regisseur, Intendant, gehörloser Dolmetscher mitbeteiligt wäre, dann erst wäre es Inklusion und das gibt es auch schon. langsam, vereinzelt, natürlich auch wieder hauptsächlich Berlin, München, in den größeren Städten Hamburg und so. Vielleicht müssen wir nochmal 13 Jahre warten, bis das auch dann in die Provinz kommt.
Wieso nicht? Ich habe Zeit.
Aber kann man schon sagen, dass Tübingen da so ein bisschen jetzt eine Vorreiterrolle hat hier in der Region?
Also ich finde schon. Ich finde schon, weil ich kriege das ja auch von anderen Dolmetschern mit und von meinen Aufträgen, wie die sich jetzt langsam verändern. Einfach von der Betriebsversammlung, Arztbesuch, Elternabend. Wenn ich mal Großaufträge hatte, wie gesagt, war ich in Berlin. Entschuldigung. Und dass sich das jetzt hier in Tübingen so für mich verändert und ich jetzt auch solche Aufträge machen kann und immer mehr kulturelle Aufträge dazu kommen, Bücherfest Tübingen und so weiter, das freut mich sehr. Das freut mich sehr und ich weiß nicht, ob die Gehörlosen das sofort gleich im ersten Gang annehmen. Vielleicht braucht es auch nochmal das ständige Angebot und einmal das Ausprobieren, was vielleicht beim ersten Angebot nicht gleich stattfindet, aber im zweiten, dritten hoffe ich, dass auch die Gehörlosen sich öffnen und Lust auf sowas haben. Ja.
Wie erreicht man die am besten? Wo? Es ist ja nicht so, dass ne, das ist ja nicht jetzt irgendwo da die Gehörlosen Wohngruppe oder so.
Also da fragst du am besten den Felix, ja, hat das also super gemacht.
Ich hoffe, ich habe jetzt gezielt natürlich Gehörlosenverbände und unterschiedliche Gruppen, die es hier im Raum Tübingen, Reutlingen gibt, angeschrieben. Bin mit einigen da in Kontakt gekommen, bin jetzt mit dem Programm soweit auf allen Homepages hoffentlich vertreten und hoffe auf diesem Weg, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, ich glaube, es geht da über die klassische Plakatierung hinaus, nämlich ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt 15 Plakate in der Stadt aufhänge, dass ich da Gehörlose auch erreichen würde oder zumindest viele. Und dann hoffe ich, dass es sich, na, wie sagt man, nicht rumspricht, sondern rumzeigt.
Rumgebärdet.
Genau. Ja, genau. Also ansonsten, wenn Sie da draußen jemanden kennen, der gehörlos ist oder Interesse hat daran, dann gerne weitersagen, gerne weitergeben. Das Ganze darf sich rumzeigen, rumsprechen, wie auch immer.
Ist ja schon ein ambitioniertes Projekt. Auch zwei Sachen gibt es jetzt da mal. Gibt es ja auch nicht ganz umsonst. Na, wer, wo kommt überall Unterstützung her?
Genau, das war was ich auf jeden Fall gerne noch sagen möchte. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken. Ich habe ganz tolle Sponsoren gefunden, die das Ganze mit ermöglicht machen. Zum Beispiel unter dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein Zitat der Sparkasse Tübingen, die das Ganze mitfinanziert. Es kostet natürlich auch ein bisschen Geld, sowas in die Landschaft zu wuppen. Und die Stadtwerke Tübingen haben sich auch dem angeschlossen und sind dabei. Und die Stadt Tübingen ist auch ein sehr schöner Berater in Sachen Kultur für alle Sprachen.
Wie ist es bei dir? Bei dir ist es der Job sozusagen, dich kann man buchen oder was, ja?
Ich bin käuflich, durchaus.
Und da stehst du in gelben Zeiten drin oder wo auch immer, du bist bekannt in der Szene und dann kommt eine Anfrage für Kultur oder was du vorhin schon gesagt hast, alles Mögliche.
Ja, dadurch, dass ich seit 10 Jahren schon Gebärdensprachdolmetscherin bin und unter anderem mit einer der ersten hier in Tübingen, brauche ich fast gar keine Werbung mehr zu machen. Man kennt mich und man kommt schnell auf mich und bei den Gehörlosen sowieso brauche ich keine Werbung machen, weil sich alles sehr schnell rumspricht. Ja, freut mich, dass ich so einen Stand habe und so bekannt bin und deswegen viele Anfragen dann auf mich zurückkommen. Freut mich sehr und ja.
Damit kannst du deinen Lebensunterhalt auch bestreiten, ja?
Ja, kann ich.
Das funktioniert. Ja. Als selbstständige Gebärden.
Sprachdolmetscherin.
Ja. Du hast vorhin schon mal gesagt, Begriffe auch aus anderen Sprachen, aus Fremdsprachen sozusagen, wenn man da jetzt Englisch, Französisch, Spanisch, kannst du auch Englisch, Französisch, Spanisch in die Gebärdensprache übersetzen?
Also ich kann Englisch, so, ja, mittleres Niveau würde ich jetzt mal behaupten. Ich höre mir gerne englische Lieder an und wenn mir ein Lied gut gefällt, dann gucke ich eh immer, dass ich es im Internet finde und mit Übersetzung oder mit Lyrik, damit ich auch wirklich, weil wie oft hören wir englische Musik und wissen gar nicht, was es eigentlich bedeutet, ja? Und wenn mich ein Lied toucht, berührt, mir gefällt, dann muss ich unbedingt wissen, was singt er wirklich. Und dann gucke ich mir die Lyrics an oder hole mir die Übersetzung im Internet und schaue mir das an. Und dann weiß ich ja den Inhalt. Und dann singe ich Englisch im Kopf mit und gebärde aber Deutsch. Also mache ich in dem Moment zwei Übersetzungen im Kopf, ja.
Das wird ja immer noch komplexer.
Ja, geht.
Dann sinkt vielleicht die Gedächtnisleistung von 2 Minuten auf.
Aber was ich noch vorhin dazu sagen wollte, für Hörende Musik in Gebärdensprache zu erleben, ist oft die Rückmeldung, die ich bekomme, dass es sehr ergreifend ist, weil wir sind es gewohnt, akustisch Musik wahrzunehmen über einen Kanal, das ist das Ohr. Und dann löst es etwas in uns aus. Aber ich glaube, Musik über 2 Kanäle, das Ohr und das Auge wahrzunehmen, ist ein einmaliges Erlebnis. Und deswegen nicht nur für Gehörlose geeignet, sondern auch für Hörende. Die toucht es besonders nochmal und sind immer ergriffen und bewegt. Viele bezeichnen die Gebärdensprache als schön. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass eben dieser schwedische Gebärdensprachdolmetscher, der jetzt so durchs Internet gegangen ist, weil er den... Habt ihr das nicht mitgekriegt? In Schweden wurde der Eurovision Song Contest Vorentscheid abgehalten und da haben die das auch durch einen Gebärdensprachdolmetscher übersetzen lassen und der war nachher der Star im Internet. Der wurde so gehypt, weil die Leute das so toll fanden, obwohl sie die Gebärdensprache gar nicht können, fanden sie ihn so toll, wie er das übersetzt hat. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass das Menschen so bewegt und so berührt. Ja?
Dass da sich auch ein bisschen was ändert, so langsam. Dass das ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt?
Auch, und ich denke eben dieser zweite Kanal, den man plötzlich hat, um Musik zu erleben, dass man Musik nicht immer nur hören muss, sondern auch hören und sehen kann und dass das nochmal ein anderes Erlebnis oder nochmal ganz andere Gefühle, vielleicht sogar viel stärkere Gefühle auslöst, als wenn man es nur hört. Ja.
Aber würdest du dir das jetzt merken, was du bei einem Song von der Sarah gemacht hast, tust du da quasi auch deine eigene Sprache, Choreografie oder wie man es auch dann, das wäre dann beim nächsten Konzert, wäre das auch schon sehr ähnlich.
Es sei denn, ich entscheide mich dann um und denke, ach, das wäre jetzt vielleicht eine schönere Interpretation, dann kann das schon sein, dass sich das verändert oder die Stimmung vielleicht an einem Spielort völlig anders ist. Ja, also natürlich werden die Gebärden die gleichen, aber ich würde es vielleicht anders ausführen oder so. Ja. Oder wie Sarah das singt. Mhm. Ja.
Hast du eine Lieblingsgeste? Gebärde?
Oh, das ist aber eine schwere Frage. Nee, ich glaube nicht.
Wir haben 26 Buchstaben. Wie ist es mit den Gebärden? Wie viel gibt es da auch eine bestimmte Anzahl?
26 Buchstaben. Handzeichen. Ja.
26 Handzeichen, wobei ein Handzeichen kann ja gleich schon, das wie Frau, sind ja gleich mehrere Buchstaben dann für ein Handzeichen.
Das sind die Vokabeln, aber wir haben auch die Handzeichen nur für die Buchstaben, um den Namen zu buchstabieren, um Eigennamen darstellen zu können.
Mhm. Und die imitieren auch oder die zeigen, versuchen die den Buchstaben der Sprache so zu zeigen, also A, B, C oder sind es dann ganz eigene?
Also in Deutsch, Amerikanisch, also gerade in dem Raum, wo man die gleiche Buchstaben benutzt, da ist es relativ ähnlich, das Alphabet, die Handzeichen. Natürlich ist Chinesisch, Japanisch völlig anders, ganz klar. Ja.
Aber A zum Beispiel ist nicht wie das geschriebene A.
Na, es sieht so ähnlich aus. Das macht man nur mit einer Hand, nicht wie die meisten in der Schule lernen, mit 2 Händen und das Indianer-Alphabet, sage ich immer. Ja.
Den Namen tanzen.
Man schließt die Faust und zeigt die Faust nach vorne. Und ich finde, es sieht aus wie ein kleines A.
Ja, stimmt.
So. Mhm. Nicht immer.
B wäre dann?
Die ganze Handfläche und den Daumen eingeknickt und das sieht dann schon nicht mehr aus wie ein B.
Genau. Muss man wissen.
Ja.
Und das C noch?
Und das C.
Das sieht aus wie das C.
Ja.
Zeigt sie die halbe Hand.
Genau.
Gebogen.
Ja.
Und stimmt es, dass bei Prominenten, bei bekannten Leuten, also die viele Leute kennen, dass da oft nicht die Namen gesagt werden, sondern dass es Bilder für die Leute verwendet werden?
Also es ist typisch, weil man die Namen nicht so oft hört, wie wir uns immer rufen, so können sich Gehörlose ja nicht rufen. Deswegen ist es üblich, sich Gebärdennamen zu verpassen. Und bei Prominenten ist es durchaus richtig, dass wir nicht jedes Mal Angela Merkel buchstabieren, sondern einfach, Frau Merkel hat eine Namensgebärde und die wird benutzt, ja.
Und ja. Dass die sich dann auch oftmals über ein äußeres Merkmal...
Richtig, ja? Genau. Okay. Bei ihr ist es die typische Handstellung.
Die Raute.
Ja, diese Raute. Okay. Und wenn ich das mache und Mundbild dazu sage, Frau Merkel, dann muss ich es nicht extra buchstabieren, dann weiß jeder, ah, ich meine die Frau Merkel. Genau.
Aber es ist nicht nur bei Promis so, sondern auch gehörlose Kumpels unter sich.
Ganz genau, ja. Hat jeder ein Namensgebärde, ja.
Und da tut man auch Äußerlichkeiten oder auch Charaktereigenschaften, was... Hast du da schon erlebt?
Manchmal auch Ableitungen, von, wenn man einen witzigen Nachnamen hat. So, ja. Aber oft Äußerlichkeiten, das stimmt schon, ja.
Er hat gerade den, also gibt's, wir haben ja auch Zeichen, wenn wir eben das Telefon oder wenn wir einen trinken, sind solche Gebärden, die wir Hörenden benutzen, benutzen die Gehörlose auch?
Ja, natürlich. Und ich,
das mit den Stöckelschuhen, ne? Das ist ja
auch. Ja, ja. Und ich sage immer, wenn man Gehörlose trifft und mit denen kommunizieren möchte, dann sind die ersten Gesten, die uns einfallen, immer die richtigen. Und wenn auch nicht, Hauptsache man versteht sich, Hauptsache Kommunikation. Ja? Und die sind das ja gewohnt, in einer Welt von Hörenden zu sein und dass der eine besser rüberbringen kann wie der andere, das sind die ja gewohnt. Und man kommt schon ins Gespräch.
Ich denke auch, dass das klappt. Ich meine, man sagt ja auch, wenn man irgendwie, wenn ich in Frankreich bin, dann probiere ich auch mich mit Händen und Füßen irgendwie zu verständigen. Oder
ganz genau.
Jeder kennt das Spiel Charade irgendwie, wo dann noch ganz komplizierte Wörter sogar versucht werden zu übersetzen. Im Endeffekt ja auch in eine Zeichensprache oder wohin auch immer. Ne? Das funktioniert schon, glaube ich.
Mhm. Pantomimen haben einen Vorteil.
Ja.
Dann auch.
Bestimmt. Steckt jeder, in jedem von uns steckt sowas.
Absolut.
Wir haben die gleichen Gesten, die wir automatisch machen. Zum Beispiel, wenn ich sage Geld, macht plötzlich jeder das Zeichen für Geld. Und das versteht auch jeder, ja? Und ich denke, manchmal sollte man nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal intuitiv, Bauch und einfach machen. Und es muss einem, glaube ich, egal sein in dem Moment, ob man sich ein bisschen blamiert oder nicht. Also.
Das ist ein bisschen so wie das Interview gerade.
Ich fand's schön. Für mich war es total spannend, eine neue Welt auch ein bisschen zu erkunden. Und das ist jetzt vielleicht auch das Schlusswort schon. Wir sagen nochmal die Termine durch. Hier Kultur für alle Sprachen. Störtebeckers Sohn läuft am 2. Mai um 18 Uhr im LTT. Familientheater mit Gebärdensprache. Und das Konzert mit Gebärdensprache der Chansonette ist am 21. Mai im Sudhaus hier in Tübingen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Wir danken dir für die Einladung.
Sehr, vielen Dank.
Toi, 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 dass dieses Pflänzchen weiter wachsen möge und diverse neue Ableger
noch dazukommen. Ja, ich habe so eine florale Phase gerade.
Im Frühling kein Wunder, ne? Irgendwie, wenn alles um einen rum aufpoppt.